auch wenn wir nicht sehr viele sind, aber möchte alle herzlich begrüßen. Und wir machen jetzt einen kleinen Exkurs. Und zwar geht es um Krisen. Das war das Thema. Das Thema war, gibt es einen Weg aus diesen Krisen? Und in unserem Einladungsflyer, da stand ja auch, wir leben ja wirklich in einer Zeit, wo sehr viel passiert. Und das lässt auch viele Fragen wieder bei Menschen aufkommen. Ja, wir lebten bislang, bis vielleicht vor 5 Jahren oder so, eigentlich recht sorglos in unseren Regionen. Und dann kommen Schlag auf Schlag Dinge immer näher. Ja, ich sag mal, die Einschläge kommen näher. Es ist dann global schon, also dass man Kriege sieht, man sieht Pandemie, ja, wo plötzlich die ganzen Einschränkungen plötzlich auf die ganze Bevölkerung gelegt werden. Ja, sowas gab es noch nie, solange ich lebe. So viele Dinge, die geschehen. Auch im persönlichen Bereich ist natürlich genauso. Das ist aber schon immer so gewesen, dass wir Schicksalsschläge erleiden. Ja, ob das eine Krankheit ist, ein Unfall, ja, der unser ganzes Leben durcheinander wirbelt, wo plötzlich können wir nicht mehr das machen, was wir eigentlich wollten. Ja, so vieles, was in unserem Leben passieren kann, wie gehen wir damit um? Ja, das ist eigentlich das Thema heute, ja, und ein Weg aus den Krisen. Und es soll heute so ein bisschen der Abriss sein. Wir wollen uns erstmal ein paar Beispiele angucken für aktuelle ökologische, politische und soziale Krisen. Und dann wollen wir weitergehen und mal gucken, was sind da die Ursachen? Wo kommt das her, das Ganze? Und dann der Ausweg, den uns Gott anbietet. Das ist dann so der Ausblick jetzt, wie der Vortrag sich entwickelt. Und dann am Ende, da ist jeder von uns gefragt, was kann ich machen? Was kann ich tun? Ein bisschen was müssen wir auch tun. So, jetzt gucken wir mal die aktuellen Krisen an. Wir sehen in letzter Zeit immer mehr Dinge, die wir nicht mehr für möglich gehalten hätten. Ja, zum Beispiel ein Krieg direkt vor unserer Haustür. Die Ukraine gehört zu Europa. Großes Land, sogar das größte Land neben Russland in Europa. Und dort wird eine Stadt nach der anderen verwüstet, das Land wird regelrecht zerstört, die Menschen werden vertrieben und so weiter. Viel Leid, was da geschieht. Ja. Aber es gibt auch Kriege im Nahen Osten, es gibt Kriege in Afrika. Ja. Überall sind Krisen, ja, und Menschen bekämpfen sich, töten sich gegenseitig, schlachten sich ab, ja. Ob das islamistische Terrorgruppen sind oder ob das Territorialkämpfe sind, Auseinandersetzungen, ja, Machtkämpfe, und die Bevölkerung leidet und wird vieles zerstört. Und dann natürlich, was wir als letztes hatten, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Corona-Krise, die auch vieles durcheinander gebracht hat, von der viele sich heute noch nicht erholt haben. Ja, das war eine Zeit, wo vieles eingeschränkt war. Man konnte nicht mehr miteinander so sozial umgehen, wie wir das normalerweise machen, wie das normal ist. Plötzlich muss man sich soziale Distanzierung. Was ist das? Wenn alte Leute, die eigentlich das brauchen, dass sie gestreichelt werden, ja, dass sie mal von ihren Enkeln geküsst werden, die wurden isoliert. Solche Sachen haben wir erlebt. Das ist eigentlich, und wir haben es mit uns machen lassen. Aber wir sind alle noch hier. Aber es gibt viele, die damals in der Entwicklungsphase waren, Kinder, die haben keinen normalen Schulalltag gehabt über Jahre. Und das hinterlässt seine Spuren, ja. Das bis heute, man sagt, wird es für viele Jahre noch Nachwirkungen haben. Diese Generation trägt den Schaden davon. Ja. Oder wenn man sowieso zu einer gewissen sage ich mal, Depression neigt. Und dann bist du noch in dieser Situation, wo du dich abschotten musst gegen alle deine, gegen alle Mitmenschen. Das ist eine Katastrophe. Also sagen alle Psychologen und Psychiater. Da will ich jetzt aber nicht im Detail noch weiter drauf eingehen. Ich bin auch kein Experte in dem jeweiligen Gebiet. Aber es sind einfach Dinge, die wir heute beobachten. Ja, es sind ökologische Krisen am Laufen. Ich kann mich noch erinnern, es gab eine Konferenz in Rom damals. Das war das sogenannte Club of Rome. Da haben Wissenschaftler sich zusammengesetzt und haben einmal geguckt, wie sieht es aus mit den Ressourcen der Erde? Wie weit reicht das alles noch? Ja, wie ist die, da ging es eigentlich hauptsächlich auch um die Erdöl- und Energievorräte. Aber es geht generell darum, wie viel können wir aus der Erde noch rausholen? Wie lange wird es noch gehen? Und es gibt ja jeden Tag, jedes Jahr einen Tag, der war dieses Jahr irgendwann im August, wo man sagt, aha, jetzt ist die, haben wir die Ressourcen für dieses Jahr verbraucht von der Erde. Die sind jetzt aufgebraucht. Was wir jetzt noch verbrauchen und abnutzen und so weiter und die Erde ausbeuten, das geht auf Kosten der Zukunft, das wird einen Schaden hinterlassen. Da machen wir was kaputt. Das ist nicht mehr nachhaltig. So, und jetzt gibt's hier eine globale Entwicklung, Temperaturentwicklung. Ja, und das ist zu beobachten. Gut, was ihr hier auf der rechten Seite seht, das ist die Skala, wie viel Grad das jeweils sind. Ja, also es ist nicht viel. Man hat es jetzt nur mal so vergrößert hier auf der Tabelle. Aber man kann schon erkennen, hier sind die Null, hier ist die Nulllinie. Und bis 1940 war das alles unterhalb dieser Linie. Das ist die Land-Ozean-Temperatur, ja, von 1880 bis 2016. Und hier gibt es einen starken Ausschlag nach oben nach dem Zweiten Weltkrieg. Haben wir wahrscheinlich das Wirtschaftswunder erlebt, ne? Und geht weiter. Hier gab es irgendwann mal so eine Art, ich glaube, eine Ölkrise oder sowas. Und es steigt stetig. Es hängt natürlich mit der Weltbevölkerung zusammen. Wir sind inzwischen über 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ja, es gibt zwei Länder, die haben über 1 Milliarde Einwohner. Und das hinterlässt Spuren. Erderwärmung kommt halt daher, dass man geht davon aus, dass es durch den verstärkten CO2-Ausstoß zustande kommt. Und generell, es gibt so viele Dinge, die das befeuern, wie zum Beispiel die Abholzung von den großen Wäldern. Ob das jetzt in der Tropenregion ist oder in Russland, in der arktischen Zone, überall werden einfach Wälder abgeholzt. Weil da kannst du Geld machen. Ja, du kannst du absägen und abtransportieren und in Deutschland zahlt man viel Geld für Holz. Ja, so läuft es. Und am Ende geht es halt immer höher. Ich habe gehört, Brasilien hat eine Dürre in diesem Jahr wie noch nie zuvor. Und Brasilien ist normalerweise gesegnet von Wald, Regenwald. Und wenn du den wegmachst, dann kommt was anderes. Das ist ganz hinten, sieht man, die Tendenz ist nicht nur steigend, sondern die geht hier exponentiell nach oben. Und was ich rechts abgebildet habe, das ist der Nordpol, die Polkappe von der nördlichen Halbkugel. Und der gelbe, und das war in einem Jahr so weit zurückgegangen, das gelbe ist eigentlich die mittlere Ausdehnung des Eisschildes auf dem Nordpol. Und das geht immer weiter zurück. Wir wissen, das hat sehr große Auswirkungen. Da brechen die ganzen Gletscher ins Wasser. Wenn die abschmelzen hier, dann gibt es nachher eben auch mehr einen höheren Meeresspiegel. Und das hat ja verheerende Auswirkungen für viele Länder. Die extremen Wetterereignisse habe ich schon erwähnt. Gibt es natürlich Dürren auf der einen Seite und es gibt es nicht nur in Afrika. Ja, Dürren. Da ist weit weg, ja, und da sieht man mal ein Bild, so eins da zum Beispiel. Oh, ist es da schlimm? Ja, aber selbst in unserer Zeit gibt es immer wieder Jahre, wo die Landwirte sagen, wir haben eine Dürre. Ja, da gab es Sachen, die gibt es normalerweise gar nicht. Du fährst auf der Autobahn in Deutschland, so in der Nähe von Berlin, irgendwo in Mecklenburg, und dann kommt ein Wind und die ganze Straße, überall, du siehst fast nichts mehr, ein Sandsturm. Weil das alles trocken ist, Sandboden, und es wirbelt dadurch. Und das ist auch für unsere Landwirtschaft immer mehr Risiken. Dieses Jahr gab es viel Regen, mehr als sonst. Da gibt es wieder andere Probleme. Ja, da kriegen die Kartoffeln dann ihre Krautfäule und solche Sachen. Ja, und dann ist die Ernte schlecht. Ja, also solche Dinge kommen immer mehr. Ja, das da. Ja, wir haben vor kurzem das Hochwasser im Ahrtal gehabt. Gell? Aber leider ist jetzt hier unser Ehepaar aus Bruchsal nicht da. Die haben vor kurzem, gerade letzte Woche, ein Hochwasser gehabt. Da ging es auch hoch her. Den haben an zwei ihrer Häuser sind die Keller und das Erdgeschoss vollgelaufen. Die mussten ganz viel rausreißen und renovieren. Und ja, ist also schon, sowas kann einfach mal kommen. Punktuelle Starkregen. Es geht sogar so weit, dass wir vermehrt bei uns Dinge haben, die man halt sonst nur aus dem mittleren Westen in den USA kennt. So ein Wirbelsturm, so ein Tornado, ja, der kann bei uns auch aufkreuzen. Ist schon mehrfach beobachtet worden. Natürlich nicht in dem Umfang. Und da sieht man den armen Kerl da, der eigentlich gewohnt ist, auf dem Eis zu laufen, weite Strecken hinter sich zu bringen und der immer weniger Lebensraum hat, wo er jagen kann, so wie er es gewohnt ist von früher. Ja, und so ist es eigentlich ein großes, sage ich mal, eine Lawine, die da losgetreten wurde. Und die kann man schlecht wieder einfangen. Gell? Jetzt gibt es soziale und persönliche Krisen. Ich gehe mal auf die sozialen ein bisschen ein. Da gibt es diesen Begriff Fake News. Egal, hat jeder schon mal gehört. Ne? Berühmte Persönlichkeit aus den Vereinigten Staaten benutzt diesen Begriff regelmäßig, wenn er von der Presse spricht, die nicht auf seiner Seite ist. Das ist halt einfach die Lügenpresse. Fake News. Das heißt, man vertraut nicht mehr den Journalisten, die eigentlich recherchieren, sehr oft auf eigene Faust, ja. Aber weil sie etwas sagen, was sie nicht sagen sollten, was mir nicht gefällt, ist das Lügenpresse. Ja, so geht man um, ja, Lüge, man wirft dem anderen Lüge vor, geht davon aus, alle lügen sich an, und das ist eigentlich schlimm, das ist dramatisch, weil du niemandem mehr glauben kannst. Lügen, Verleumdungen, ja, das sind natürlich in der Politik gang und gäbe, überall, ja, ja, selbst bei Kindern geht es schon los, dass sie sich gegenseitig verleumden, ja, böse Sachen übereinander sagen. Ja, ich habe das bei mir in der Schule regelmäßig mitbekommen, nachdem die alle dann Handys hatten. Und da gab es dann irgendwelche Nachrichten über den und der gibt dann was über den anderen und alle in irgendeinem Gruppenchat. Und dann gibt's nur böses Blut. Und es geht so weit, dass die Eltern dann zur Polizei gehen und Anzeigen erstatten und lauter solche Sachen. Also öffentliche Lügen und Verleumdungen, zunehmende Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung. Das ist ein Phänomen. Ja, das ist ein relativ neues Phänomen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte bei uns in Deutschland kaum noch jemand durch Gewalt irgendwo sich was verschaffen. Ja, Gewalt war eigentlich verpönt. Durch Gewalt irgendwo Macht ergreifen oder Macht bekommen, zunehmende Gewaltbereitschaft. Also ich bin bereit, den anderen zu verletzen, um mich durchzusetzen. Solche Dinge. Ja. Mein Vater, der hatte ein Geschäft, ein Schreibwaren- und Spielwarenladen. Und er hat, da war ich noch klein, das hat er sehr klar gemacht. Er hat ja den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Er hat gesagt, in meinen Laden kommt kein Kriegsspielzeug. Er wusste, was Krieg ist, was das bedeutet. Aber heutzutage ist man wieder weit davon entfernt und deshalb die Gewalt kommt immer mehr zum Vorschein. Und ich habe mich schon gewundert, Schaut mal, was die Kinder alles spielen, auf ihren die Spiele, die die machen, wie viel Gewalt da drin steckt. Ja? Wo man sich gegenseitig erschießt, erschlägt, reinlegt und so weiter. Also, und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Mobbing, habe ich gerade vorhin kurz das Beispiel erzählt, aber Mobbing ist sowas, beim Arbeitsleben kommt es immer häufiger vor. Ja, dass man gegen Kollegen vorgeht, ja, Kollegen anschwärzt bei den Vorgesetzten und so weiter. Mobbing. Steigender Drogenkonsum, das ist am Hochgehen, ja. Also mit dem Alkohol war es ja sowieso schon ein Problem. Aber der Alkohol, den kann sich jeder billig im Supermarkt kaufen. Mit dem anderen Drogen, da ist man jetzt wieder, hat man wieder ein Stück nachgegeben. Da ist jetzt das Cannabis freigegeben, ja. Aber das heißt ja nicht, dass der Konsum sinkt oder stagniert. Der Konsum geht hoch. Drogen ist ein weiter Begriff. Ja, da gibt es verschiedene Drogen. Es gibt Drogen, die dich benebeln, dass du nicht mehr in der Lage bist, irgendwo noch am normalen Leben teilzunehmen. Es gibt Drogen, die putschen dich auf. Da bist du der beste Arbeitnehmer. Da bist du der beste Manager. Ja, so ein Kokain ist eine von denen. Ja, Drogenkonsum. Und bei uns wird tonnenweise Kokain ins Land gefahren, jedes Jahr. Ab und zu schnappt man mal so eine Ladung. Das ist ein großer Erfolg, aber die anderen 100 Ladungen, die hat man nicht gekriegt. Psychische Probleme, die bei uns zunehmen. Ja, das hat so viele Ursachen. Zunahme von Suizidopfern. Dann gibt es viele Ehescheidungen. Ja, man sagt ja, jede dritte Ehe wird im Laufe der Zeit geschieden. Und dann kommen noch die ganzen anderen Schicksalsschläge dazu. Ja, persönliche Sachen, die wir erleben. Gell? Und geh mal jetzt weiter. Wo kommt das alles her? Und jetzt geht es um was Grundsätzliches. Ja? Es gibt zwei Möglichkeiten, die ganzen Dinge anzugehen, die zu hinterfragen. Das eine ist, wo kommt der Mensch her? Das ist eigentlich immer die Grundfrage. Woher kommt der Mensch? Warum ist der Mensch so? Warum kann der einerseits so gut sein und so fähig und andererseits kann er so ein fieser Mensch sein? Gewalttätig, kriminell, korrupt. Was ist die Ursache? Und da gibt es eine Herangehensweise, das wäre die Evolutionslehre. Und zwar nach Darwin. Alles Leben hat sich durch Zufallsereignisse entwickelt. Das hat er anhand von dem, was er dort beobachtet hat, bei seinen Exkursionen, bei seinen Reisen auch. Vor allem die Galapagos-Inseln sind ein bekanntes Beispiel, wo er vieles gesehen hat, dass die eine Finkenart ganz anders sich verhält als die auf der Nachbarinsel, ja, weil die sich verändert hat und der Umwelt angepasst hat. Und so ist er davon ausgegangen, so ist das ganze Leben hat sich so entwickelt, ja. Also da war ein Problem und dann wurde durch Zufall oder durch Mutation hat sich dann dieses Lebewesen weiterentwickelt, um dieses Problem zu lösen. Und das ist die Theorie, die eigentlich in der ganzen westlichen Welt und in den allen zivilisierten Ländern vorherrscht. Ja, die ist da allgemein akzeptiert. Und da gibt es viele Indizien dafür. Ja, aber ich will da jetzt nicht weiter drauf reingehen in dieses Thema, weil ich da zu wenig Insiderwissen habe. Aber eins weiß ich noch von einem Vortrag, wo ein Biologe das mal gezeigt hat, die Mutationen, die wir kennen, die man wirklich beobachten und nachweisen kann, die sind in der Regel nicht zum Besseren, sondern das sind meistens Schädigungen, das sind praktisch Defekte, ja, nicht eine Weiterentwicklung. Das ist nur am Rande. Also es gibt Indizien, wie der Darwin, der hat es, aber meines Wissens hat Darwin irgendwann, nachdem er seine Thesen veröffentlicht hat, ist er wieder zurückgerudert. Aber das war dann schon zu spät. Die Lehre war in der Welt und wurde von allen herzlich willkommen geheißen. So. So, es gibt also keine echten Beweise. Es gibt Indizien, ja, also Hinweise, aber es gibt keine echten Beweise, die diese Theorie unterstützen. Deshalb, jetzt schließen wir wieder auf uns Menschen. Wenn alles durch Zufall entstanden ist, ja, brauche ich mir mal die Sinnfrage meines Lebens gar nicht zu stellen. Das ist ja alles Zufall. Das ist ein Zufallsprodukt der Natur, hat sich so entwickelt. Also komme ich heute nicht, komme ich morgen. Lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Lasst uns alles mitnehmen, was wir so machen können in der Welt. Wir sind sowieso ja nur ein paar Jahre da und dann ja so. Das ist eigentlich dann der Schluss, den ich daraus ziehe. Die Existenz des Menschen ist deshalb letztlich ohne Sinn. Und vor allem kann auch die Evolution diese zwiespältige Natur des Menschen nicht erklären. Es gibt es noch eine Theorie, neben der Darwinismus. Es gibt den sogenannten Kreationismus. Wobei, da muss man auch unterscheiden. Kreationismus, es heißt in erster Linie erstmal, dass alles, die ganze Schöpfung, auf einem Schöpfer beruht. Also ein höheres Wesen, ein hochintelligentes Wesen, das einst alles geplant und ausgeführt und geschaffen hat. Das ist Kreationismus. So, und jetzt gibt es da ein kleines Beispiel, nur ein kleines Beispiel, wie unsere Schöpfung funktioniert. Das hat mich fast umgehauen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Sieht aus, Manfred, wie ein Schaltkreis, gell, oder sowas. Ja, wie eine Computerplatine irgendwie so mit ein paar so ICs drauf und Transistoren und Kondensatoren und ja, Schaltkreise. Weißt du, was das ist? Das ist das Schema, wie der Einzeller funktioniert. Einzeller. Also eine Zelle hat so viele Abläufe, die da drin vor sich gehen, damit das Ding überhaupt lebt. Hat jemand sich die Mühe gemacht, mal die ganzen Wirkungen, Funktionen, die in so einem einem Einzeller ablaufen, das mal einfach so als Schema darzustellen. Da sieht man schon mal, mit was wir es zu tun haben. Und dann reden die Leute davon, ah ja, da gab es eine Ursuppe und dann ist da irgendwo das Leben entstanden. Und dann versuchen sie aber, diese Ursuppe nachzumachen. Also bis jetzt hat noch keiner das nachgemacht. Eine Ursuppe, wo das alles hier plötzlich anfängt zu funktionieren. Irgendwie im Wasser und mit der Temperatur und irgendwelche chemischen Substanzen und dann plötzlich hast du sowas. Also ich bin begeistert, wenn ich das sehe. Ich verstehe nichts davon, aber ich bin begeistert. Ja, wenn du das nicht kapierst und nicht weißt, was das soll, dann hast du es verstanden. Weil so funktioniert Leben. Es funktioniert, aber ich weiß nicht wie. Weil da was ein hochintelligentes Wesen dahinter steckt. So, jetzt weiß ich nicht, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Weil das hat schon damals nicht funktioniert. Gell? Sollen wir probieren? Nee, machen wir weiter. Braucht man nicht gucken. Also, es gibt da ein kleines Filmchen. Da sieht man ebenso komplex wie gerade eben. Da gibt es einen Ausschnitt aus einer Pflanze. Ganz mikroskopisch vergrößert. Und wie das funktioniert, wenn da Licht drauf trifft. Was da drin für Abläufe stattfinden. Ja, das ist ein Feuerwerk von Reaktionen. Damit aus diesem Licht, mit dem Licht, dass diese Pflanze dann Photosynthese betreibt, ja, und ihren Zucker und so weiter draus gewinnt. Jetzt gehen wir von dem Mikrokosmos zum Makrokosmos. Und was wir hier sehen, ist unsere Heimat. Von weiter weg. Das ist die Milchstraße. Wir wissen ja, unser Sonnensystem ist ein winzig kleiner Teil der Milchstraße. Ein paar Planeten, eine Sonne und es kreist und bewegt sich da. So. Das ist aber nur ein winzig kleiner Teil von dieser Milchstraße. Das sind alles, was da leuchtet und glitzert, das ist jetzt ein englisches Bild, das steht deswegen, was da leuchtet und glitzert, diese kleinen Punkte, das sind alles Sonnen. Es sind so viele Sonnen, dass es wie ein einziges Licht aussieht. Der Durchmesser der der Milchstraße beträgt circa 100.000 Lichtjahre. Halt! Nein. Doch, stimmt. 100.000 Lichtjahre. Weißt du, wie schnell das Licht ist? Wie schnell ist das Licht? Wer weiß es?
300.000 Kilometer in der Sekunde.
In der Sekunde. Also, du müsstest praktisch mit dem Licht reisen, mit dieser Geschwindigkeit, müsstest du 100.000 Jahre reisen, dann kommst du von da nach da. Viel Spaß auf deiner Reise. Hunderttausend Lichtjahre. Und es ist nur ein Sonnensystem, eine Galaxie in unserem ganzen Universum. Und die Dicke, das ist also hier von oben gesehen, hier so von der Seite, sieht man das gleiche, die gleiche Galaxie, da ist 16.000 Lichtjahre dick. Allein schon diese Dicke hier. Ist wie so eine Scheibe. Und die Zahl der Sterne in diesem Sonnensystem, nicht in diesem Sonnensystem, in dieser Galaxie, 200 Billionen. Also Millionen, Milliarden, Billionen. Ja, also 200 Billionen. Also so viele Nullen. Muss ich erst mal gucken, wie viele Nullen das sind am Ende. Aber das sind Dimensionen, die für uns nicht mehr so wirklich vorstellbar sind. Da kann man nur noch als Mathematiker was mit anfangen. So, wo sind wir jetzt? Die Existenz des Universums und des Menschen beruht auf einem hochintelligenten Schöpfer. Soweit müsste man jetzt kommen, ja. Und deshalb schwenke ich jetzt über und benutze jetzt die Bibel, Bibelverse. Im Römerbrief, das ist das Neue Testament, Kapitel 1, Vers 20, da heißt es, sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit oder Göttlichkeit, wird seit der Schöpfung der Welt wahrgenommen. Da heißt es sogar, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, sagt diese Übersetzung. Man muss nur vernünftig mal gucken, was da alles um uns herum sich befindet, wo wir drinstehen, was diese ganze Schöpfung, wie wunderbar die ist. Dann wirst du seine Göttlichkeit, seine göttliche Kraft darin erkennen. Ja. Deshalb ist immer gut, wenn man staunen kann, wenn man es mit der Schöpfung zu tun hat. Dann, alles wurde von Gott geschaffen. Das ist jetzt das erste Buch Mose. Da will ich nicht ins Detail gehen. Mir geht es jetzt nur darum, Gott hat alles so geschaffen, dass es für uns Menschen angenehm ist. Er hat Gras und Kraut aufgehen lassen, jedes nach seiner Art, Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und dann heißt es immer, wenn Gott wieder das Nächste gemacht hat, heißt es immer, und Gott sah, dass es gut war. Ja, das kommt immer wieder vor, gerade in dieser Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang. Und dann am sechsten Tag, da hat Gott den Menschen geschaffen. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Schuf den Menschen in seinem Bild, nach seiner Gleichheit. Das bedeutet, der unsichtbare Gott, Gott ist ja unsichtbar. Aber er schafft ein Wesen, das aussieht wie er. Ein Wesen, das ihm ähnlich ist. Weil er auch vor allem auch die Kommunikation mit uns sucht, mit seinem Geschöpf. Und als er den Menschen gemacht hatte, dann sah er nochmal alles an, was er gemacht hat, und sagte, und siehe, es war sehr gut. Sehr gut. Also, eine Eins. Und Gott setzt den Menschen in einen Lustgarten, also Garten Eden, das heißt so viel wie Garten der Freude, der Lust. Er setzt den Menschen in einen Garten. Also das bedeutet schon mal, er setzt die nicht irgendwo auf einen Acker und gibt ihm eine Hacke und einen Pflug in die Hand und jetzt hier, jetzt geht's mal los, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Den Vers gibt's auch, aber erst nach einem bestimmten Vorfall. Am Anfang war das Leben des Menschen paradiesisch. Setz den Menschen in einen Garten, den er gemacht hat. Das hier ist nur so eine Fantasiebild. Menschen haben sich immer wieder Bilder gemacht, wie sieht der Garten Eden aus. Du findest im Internet kein Bild, wie der Garten Eden aussieht. Nur was die Menschen sich so für Fantasien vom Garten Eden machen. Ich weiß aber eins, dieser Garten, der war voll mit tollen Sachen. Wie heißt hier? Gott ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume. Verlockend anzusehen und gut zu essen. Das musst du auf der Zunge zergehen lassen. So mag Gott den Menschen. Ja, so hat er ihm alles zur Verfügung gestellt. Weil er weiß, der Mensch, der genießt gerne. Er genießt mit den Augen. Heute haben wir irgendwas gegessen oder gestern und dann war das so schön da auf dem Teller und dann sagt irgendjemand von uns, das Auge isst mit. Ja, das Auge isst mit. Oh, Druckfehler, macht aber nichts. Verlockend anzusehen. Also da gibt's Früchte, ja. Vielleicht warst du schon mal in einem Land, wo es andere Früchte gibt als in Deutschland oder in Europa, ja. Da gibt's Früchte, verlockend anzusehen, gut zu essen, ja. Hast du noch nie in deinem Leben gegessen und dann kriegst du es mal zu essen. Was Feines, ja. Und so will Gott, dass wir auch lernen, diese Erde zu genießen, was er uns anbietet. Und dann gibt es aber zwei wichtige Bäume im Garten, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das sind zwei Bäume, das ist jetzt nur stilistisch, die haben bestimmt anders ausgesehen. Gibt jemand, der hat schon mal gesagt, ja, der Baum des Lebens hat wahrscheinlich wie ein Weinstock ausgesehen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie die Bäume ausgesehen haben. Aber es waren zwei verschiedene Bäume und sie waren ziemlich zentral in diesem Garten. Und Gott hat zu dem Menschen gesagt, du darfst von dem einen, von dem, da darfst du essen. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten und von dem da, der ist ganz in der Mitte, der ist ganz wichtig. Aber dann sagt er ihm, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. An dem Tag, wo du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Also, wenn du den isst, der ist tödlich, das ist Gift. Und der Feind Gottes, Satan, kommt in der Form, das ist eine lange Geschichte über Satan, aber so viel will ich da gar nicht ausholen, kommt in Form einer Schlange und verführt die Menschen zum Essen. Ja? Und was ist jetzt passiert? Das hat eine ganz große Lawine ausgelöst. Das ist eine Folgeerscheinung. Ja? Wenn du ein Gift zu dir nimmst, dann gibt's Vergiftungserscheinungen. Und das dringt durch. Das zerstört dich. Macht dich krank und zerstört dich. Gell? Und dieses Gift nennt die Bibel die Sünde. Durch Satan, durch diese Verführung, ist die Sünde in den Menschen hineingelangt. Und das ist irreversibel. Das ist passiert, das kannst du nicht mehr aufhalten. Ja. Also wenn du zu deinem Kind sagst, also von den Flaschen im Kühlschrank darfst du trinken, von dem Saft und so, ja. Aber was da im Giftschrank steht, das ist verboten. Wenn du da trinkst, dann stirbst du. Bist du tot. Und genauso müssen wir uns das vorstellen. Der Mensch hat sich verführen lassen. Da kommt eine Schlange an und sagt, hat es Gott wirklich gesagt, dass wir da nicht essen dürfen? Hat Gott es wirklich so gesagt? Also wir machen immer so Fragezeichen. Stimmt es wirklich, was in der Bibel steht? Ist es wirklich so? Und wir hören dann oft auf diese Stimme. Aber wir sind jetzt hier ein bisschen weiter vorgerückt schon. So, Und jetzt gibt es in der Bibel einen Vers, der uns das auch nochmal erklärt. Das ist im Neuen Testament. Da sagt der Paulus zu den Römern, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Also durch diesen einen Menschen, Adam und auch Eva, kam die Sünde in die Welt. Und die haben das weitervererbt. Ihre Kinder waren auch Sünder, sag ich mal. Ja. Sogar die nächste Generation schon. Der erste Mord der Geschichte. Schlägt ein Bruder den anderen tot. Selbst wenn die Eltern ganz gute Leute sind. Plötzlich gibt es so ein Familiendrama. Und später dann, so schon im sechsten Buch der Bibel, sagt Gott, ich kann es mir nicht mehr mit angucken. Die Menschen sind alle komplett verdorben. Gewalttätig, Lügner, Verbrecher. Ja? Ich kann mir das nicht mehr angucken. Das muss aufhören. Und er hat eine Flut geschickt. Weil Gott kann Sünde nicht ertragen. Er hat zwar uns geschaffen, aber er kann mit Sünde nichts zu tun haben. Das ist absolut gegen ihn. Das ist ein Wesen, das ihm völlig widerspricht, widerstrebt. Die Sünde, genau, ich habe es gerade gesagt, führte zum ersten Mord nach kurzer Zeit. Und dann später war die Menschheit so verdorben, dass Gott ein Gericht schicken musste. Gibt es noch eine Geschichte in der Bibel, wo zum Beispiel die zwei Städte dort im Jordantal völlig entgleist sind moralisch, ja, völlig verdorben und Gott hat es gerichtet dort vor Ort, hat dort Feuer vom Himmel fallen lassen. Somit ist der Mensch jetzt getrennt von Gott. Ja. Wir sind in diesem Zustand und wir können uns nicht selber helfen. Du kannst dir nicht helfen. Die Sünde ist in unserem Fleisch. Paulus sagt mal im Römerbrief Kapitel 7, ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus dem Leib dieses Todes? Ich will zwar Gutes tun, ich will gerne Gottes Gesetz halten, seine Gebote halten, ich will ein guter Mensch sein, aber jedes Mal merke ich, ich kann es nicht. Wenn man mal zu der Einsicht gelangt, dann ist es schon mal gut, weil dann schiebst du nicht immer nur alles auf die anderen, die schuld sind. Ich kann es nicht. Ich will so ein guter Mensch sein, aber dann habe ich schon wieder jemanden schlecht behandelt. Und die Bibel nennt es, diese Trennung von Gott, das ist der geistliche Tod. Und jetzt kommt die Lösung. Das ist der Ausweg Gottes. Und da wollen wir hin. Gott hat einen Weg für jeden Menschen. Ja, das ist nicht nur für die Fähigen, für die, die sich anstrengen, sondern Gottes Weg ist für alle Menschen so vorbereitet, dass wir ihn gehen können. Der einfachste Mensch ohne Schulbildung kann diesen Weg gehen. Christus, Gott wurde in Christus Mensch. Da gibt es diesen Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14. Das Wort, das Gott war, wurde Fleisch. Es wurde Mensch. Und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Es ist Gott, der Mensch wurde und zu uns gekommen ist in Jesus Christus. Und wenn wir Jesus kennen, dann wissen wir auch, wie Gott ist. Gell? Niemand hat Gott je gesehen, aber der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgetan. Das ist jetzt diese Übersetzung. Kann man ein bisschen anders auch ausdrücken. Aber Jesus hat uns Gott gezeigt, wie er wirklich ist. Eigentlich sollten wir alle so sein. Wir sind von Gott in sein Bild geschaffen. Aber wir haben alle versagt. Es ist keiner, der Gutes tut. Nicht einer, sagt die Bibel. Und dann kommt Jesus. Und er war in allem so, wie Gott ihn sich haben. Wie Gott ihn haben wollte, wie er ihn sich vorstellt. Er war sein geliebter Sohn. Und Jesus hat am Kreuz die Sünde und den Tod überwunden. Er hat am Kreuz für uns geblutet. Er hat bezahlt. Und es ist sogar schon vorhergesagt, in Jesaja Kapitel 53, da steht sehr klar, für wahr, er nahm auf sich unsere Sünde. Gell? Er trug unsere Schuld, genau. Wie ein Lamm hat er sich zur Schlachtbank führen lassen. Gell? Tat seinen Mund nicht auf, hat sich für uns auf die Schlachtbank gelegt. und ist für uns gestorben. Das ist, dieses Werk wurde Jahrhunderte schon vor Christus vorhergesagt, dass der Messias, der kommen soll, genau das tun würde. Und wer an Jesus glaubt, das ist jetzt eigentlich, das ist das, was für uns jetzt relevant ist. Wer an ihn glaubt, erfährt die Reinigung von der Sünde. Ja. Wir Menschen, wir laufen, je älter wir werden, mit einem immer größer werdenden Paket von Schuld mit uns herum. Und es wird immer schwerer, das wird nicht leichter. Und es wächst auch nicht unbedingt Gras drüber, das ist wieder da. Ist immer da. Und es kann nur weggenommen werden, indem wir das, was Jesus getan hat, für uns annehmen. Wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Und dann gibt es ein wunderbares Bild, das Jesus erwähnt, als er mit einem alten jüdischen Oberen spricht. Er erklärt ihm das anhand von dieser ehernen Schlange. Da gab es eine Rebellion beim Volk Israel in der Wüste, bei der Wüstenwanderung. Und dann haben die Menschen sich nicht mehr zu helfen gewusst. Sind zu Mose gekommen, was sollen wir machen? Wir werden alle gebissen, wir sterben alle. Es sind so viele schon gestorben, die von diesen Giftschlangen gebissen werden. Und dann hat Gott ihm gezeigt, was er machen soll. Mache dir eine Schlange aus Metall, also aus Erz oder Kupfer, und richte die an einem Stab hoch auf. Und alle, jeder, der gebissen wird, soll auf diese Schlange schauen. Und er wird nicht sterben. Und es ist so passiert. Ja. Und deswegen ist dieses Bild, das Jesus auch bringt, er sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so wird des Menschensohn, also so wird Jesus erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus ist diese eherne Schlange. Warum Schlange? Warum Schlange? Schlange ist in der Bibel ein Negativbegriff. Warum ist er jetzt da als Schlange hochgehoben worden? Weil er die Gestalt eines sündigen Menschen angenommen hat, obwohl er keine Sünde hat. Es war keine echte Schlange, es war eine Metallschlange, eine Kupferschlange. Ohne Sünde, ohne die Schlange Natur. Und das ist die richtige Medizin für alle Menschen. Wir haben alle das Schlangengift, sind alle vergiftet. Aber wir können auf Jesus schauen. Und er macht uns heil. Heil. Deshalb ist ein anderes Wort für Retter auch Heiland. Er macht auch gesund. Ich muss bezeugen, der Herr Jesus macht mich mehr und mehr gesund. Gell? Die ihn schon kennen, die wissen das. Gell? Es gibt viele Baustellen in unserem Leben, aber Jesus macht uns gesund. Er stellt uns wieder her. Er ändert unsere Art, wie wir denken, wie wir miteinander umgehen. Ja, wir bekommen sein Wesen, ja, wenn wir ihn mehr mit ihm zu tun haben. Und das ist so was Schönes, so wunderbar. Gell?
Ja.
Jesus ist auferstanden, er hat den Tod überwunden, um uns ewiges Leben zu geben. Und wir werden sogar mit Christus zusammen lebendig gemacht. Ja. Also nicht nur, dass er uns von der Sünde reinigt, dass er uns heilt, sondern dass er uns lebendig macht. Jeder Mensch, jeder Sünder ist tot, Gott gegenüber tot, in Übertretungen. Aber wir werden, und das sagt er jetzt zu Christen, sagt der Paulus das jetzt, sagt er, obwohl wir tot waren in den Übertretungen, für uns Christen heißt es, sind wir mit Christus zusammen lebendig gemacht. Das ist doch schön. Ja, er hat uns mit sich lebendig gemacht. Wir werden mit seinem Leben, mit seiner Auferstehung werden wir sogar, dann werden wir mit hineingenommen. Und wir bekommen sogar sein Wesen und wir erfahren, wie Gott in unserem Leben alles neu macht. Das ist der Weg aus den Krisen. Können anfangen, Krisen zu bekämpfen, bewältigen. Wir können unser ganzes Leben opfern, um irgendeine Krise, um die Klimakatastrophe zu stoppen. Aber du willst die eine Katastrophe und Krise in den Griff bekommen, da hinten tun sich drei neue auf. Und der Mensch, der so verdorben ist, dass er den ganzen Planeten ruiniert, meinst du, der kann ihn wieder reparieren? Der ist immer noch genauso verdorben. Wir brauchen diese Medizin. Das ist Gottes Medizin. Das hat Gott für uns vorbereitet. Und Medizin, was muss man damit machen? Die muss man schlucken. Die muss man nehmen. Ja. An Jesus glauben, so sagt es die Bibel, ganz einfach. Sich Jesus gegenüber öffnen, da heißt es zum Beispiel, glaube an den Herrn Jesus. Das war ein Gefängnisdirektor oder Gefängniswärter, also der hatte das Gefängnis im damaligen Römischen Reich in einer dieser Provinzstädte, hatte er unter sich. Und da gab es ein Erdbeben, da war die Gefangenen, die Zellen sind aufgegangen und so weiter. Und dann sagt er, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Wahrscheinlich hat er mit gerettet werden gemeint, dass er nicht von seinen Oberen, von den Behörden dann vor Gericht gestellt wird und hingerichtet wird. Weil er hatte ja die Verantwortung da. Was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Dann sagt der Paulus zu ihm, glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du und dein Haus, deine Familie gerettet. Glaube. So einfach. Und am gleichen Abend, weißt du, was dann noch passiert ist? Hat der Mann diese zwei Apostel mitgenommen in seine Wohnung, hat ihnen die Striemen abgewaschen, hat ihnen was zu essen gegeben und das ganze Haus und sogar haben sich alle dort, die ganze Familie hat sich taufen lassen und sie waren alle so glücklich. Das war der Ausgang dieser Geschichte. Ja? Also, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Und für diesen Mann, der den ganzen Tag nur mit Ketten und mit Gefangenen, mit Schwerverbrechern zu tun hatte, für den ist ein ganz neues Leben hat er angefangen. Der war später vielleicht immer noch Gefängnisdirektor, aber der war sicher ein anderer Gefängnisdirektor. Mit ihm sprechen, mit Jesus kann man reden. Ich muss von meiner Erfahrung sagen, als ich mit Jesus zum ersten Mal bewusst gesprochen habe, als junger Mensch. Ich bin nicht selber drauf gekommen, dass ich das kann. Das hat mich jemand anders, hat mich mit in dieses Gespräch genommen. Hat für mich kurz gebetet und dann hat er gesagt, komm Wolfgang, willst du nicht mitbeten? Willst du auch was sagen? Und ich habe auch was gesagt und ich wusste, dieser Jesus lebt, der ist da, das ist Realität. Habe einfach nur was gesagt, ich weiß heute nicht mehr den Wortlaut. Aber ich weiß, an dem Tag habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen. Und es hat von da an war alles anders. Die Bibel sagt auch, es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Ja, kein anderer Name. Also wir können Religion, es geht nicht um eine Religion. Zu welcher Religion gehöre ich? Zu welcher Kirche gehöre ich? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, bist du erlöst? Hast du das ewige Leben? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Das ist die Frage. Oh, sind wir schon fertig? Ja, wir sind schon fertig. Okay. Dann möchte ich alle herzlich bitten, doch das, was wir heute gehört haben, nochmal zu Herzen zu nehmen. Wenn jemand den Herrn Jesus noch nicht aufgenommen hat, jetzt ist Gelegenheit und wir können auch noch miteinander sprechen. Es gibt da noch ein paar Getränke nachher, wo man dann auch noch mit den Einzelnen ins Gespräch kommen kann und noch ein bisschen da bleiben. Und morgen Abend um die gleiche Zeit haben wir noch einen Vortrag und am Sonntag Vormittag um 11 Uhr nochmal. Ich bin soweit fertig. Vielen Dank für die Geduld und Zuhören.